Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Es ist eventuell schwer zu glauben, aber ich hatte mal eine wilde Phase und da haben wir auch mal so Sauflieder gegrölt. Und wenn ich mir so vorstelle, dass da dann irgendwo daneben in der Kneipe so welche sitzen würden, so, was ist damit wohl gemeint? Ja. So, das fände ich, also die Vorstellung.
Literarische Analyse.
Sag mal, Lisa und Laura, wart ihr eigentlich schon mal bei einer Wahrsagerin oder bei einem Wahrsager?
Nee, nicht so richtig. Aber ich war letztens bei Laura.
Das ist ja fast das Gleiche.
Nee, aber wirklich, ich habe Laura besucht, weil wir eine Serie gucken wollten. Und dann hat Laura mich halt so begrüßt im Flur und ich habe halt so meine Schuhe ausgezogen. Und Laura ist halt dann schon weggegangen und ich komme so ins Wohnzimmer. Und es ist einfach so halb dunkel. Laura sitzt an so einem Tisch. Es stehen so ein paar Kerzen irgendwie, so eine alte Teekanne und ich setze mich so hin und Laura guckt mich so an und ist so, willst du, dass ich dir Tarot lege?
Das ist genau so passiert, 1:1.
Nee, es ist wirklich, meiner Meinung nach ist es wirklich so passiert.
Ich habe das auch nicht vorher schon mal erwähnt gehabt.
Du hast erwähnt, dass du mir Tarot legen könntest, aber dann hast du es nicht so am Anfang wieder erwähnt, sodass ich dran erinnert wurde. Also ich hatte es schon wieder vergessen quasi. Und dann hat Laura mir mein Jahrestarot gelegt und ich hatte einfach zwei von den schlimmsten Karten aus dem gesamten Deck.
Also ja. Hallo und im Mai, Leute.
Ja, das war ein bisschen Vibe-Kill, muss ich sagen. Aber es ist natürlich jetzt nicht das gleiche wie Wahrsagen. Aber ich glaube, es ist das so, was am nächsten dran an Wahrsagen ist, was ich mal gemacht habe, vermutlich.
Ja, aber also da das alles ja eh Humbug ist es ja nicht so schlimm, dass du die schlimmsten Karten gezogen hast. Insofern.
Ich entscheide mich, das nicht zu glauben. Aber ich war so ein bisschen so, dann mache ich einmal so eine Tarotlesung und dann kommen so, keine Ahnung, irgendwelche dunklen Zeichen auf meinen Karten.
Hast du dir das einfach mal so gedacht, dass du das so machst, Laura? Oder wo kommt das Interesse her?
Ich finde halt, es macht Spaß. Also ich finde, also so, wir machen immer so zwischen den Jahren, legen wir uns gegenseitig Karten. Also nicht, weil wir unbedingt dran glauben, sondern eher, weil es halt irgendwie so, man hat eh irgendwie so die Gemütlichkeit irgendwie um sich rum und dann macht es einfach Spaß. Wir haben halt zum Beispiel auch, ich habe auch so ein Katzentarot. Da kann man quasi die Katze des Jahres ausziehen.
Aber ist das dann für dich oder für die Katzen, das Tarot?
Nee, ist für mich. Ich habe dann quasi eine Beschützerkatze für das ganze Jahr gezogen.
Ich dachte, das ist so für Buffy und Willow und dass sie, keine Ahnung, im April besonders leckere Snacks kriegen oder im Februar besonders gemütlich ist zu schlafen oder sowas.
Auch Buffy und Willow können natürlich, wenn sie möchten, eine Karte ziehen und dann quasi ihre Jahresenergie ziehen.
Kennt ihr diesen einen Dude, der auch Tarotkarten legt, aber ein Uno-Kartenset dafür verwendet?
Liebe ich.
Das ist richtig cool. Warte, wie heißt der nochmal?
Also die Uno Reverse Card. Ja, du wirst ganz schlimmes Pech haben, aber es wird sich alles zum Guten wenden. Das wäre so, also da wäre ich dabei. Wenn mir jemand mit einem Uno-Kartendeck Tarot legen würde, das würde ich mal machen. Einfach nur,
Ich bin eh immer schon aggressiv, wenn ich Uno spiele. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn mir jemand ein Uno-Tarot legt. Aber ich finde die Videos sehr witzig.
Wir haben noch an meinem Geburtstag mal dieses krasse Uno.
Ja, Uno Extreme. Und ja, das war wirklich extrem. Also, dass ich da, also ich glaube, ich bin vielleicht auch so ein bisschen moderater geworden im Alter.
Durch Uno Extreme.
Nicht durch Uno Extreme. Das hat mich wieder ein bisschen an meine Grenzen gebracht, muss ich sagen. Aber ich habe mal vor ein paar Jahren habe ich mal ein Familienmitglied, also ein junges Familienmitglied, extra beim Uno gewinnen lassen. Also rede ich mir jedenfalls ein. Vielleicht habe ich auch einfach richtig doll verloren und habe nur so getan. Naja. Das ist alles quasi das darf ich ja nicht mehr sagen, dass das dasselbe ist wie Wahrsagen, weil dann glauben das Leute, es ist natürlich nicht dasselbe wie Wahrsagen, aber weiß nicht, vielleicht hat unser Community ja mal jemand sowas gemacht. Das würde mich interessieren.
Das würde mich auch interessieren, was da bei euch rausgekommen ist und vor allem, ob sich das bewahrheitet hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. In der dritten Folge von A Knight of the Seven Kingdoms haben wir ja eigentlich endlich den Turnierkampf von Duncan erwartet. Doch es kommt anders, darüber müssen wir natürlich reden. Außerdem müssen wir unbedingt das Ende besprechen. Das Ende. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo Lisa.
Hallo.
Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin. Hi Laura.
Hallo.
Und ich bin auch dabei, Fabian Douglas. Mich kennt ihr auch von Giga TV Mag. Aber bevor wir unseren Platz für das Turnier suchen, erstmal ein wenig Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Das kann ganz schön ärgerlich sein. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Aus der Werbung zurück nach Westeros. Bevor wir aber über die dritte Folge von Seven Kingdoms sprechen, noch eine kurze Spoilerwarnung. Wir machen ja hier so eine Folgenbeschreibung, es kann also zu leichten Spoilern kommen. Bei großen Enthüllungen, und die wird es in dieser Folgenbesprechung geben, warnen wir euch aber nochmal vor. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, die dritte Folge beginnt damit, dass Egg sehr früh aufsteht und sich schon und schon mal seine knappen Fähigkeiten übt. Und da habe ich mir so gedacht, so, wir haben ja in der letzten Folge so geredet, so, ja, nee, der wird, also Duncan wird auf gar keinen Fall beim Tjost mitmachen, bei der Tjost mitmachen, sondern wahrscheinlich eher so im Einzelkampf. Aber irgendwie sieht es aus, als würde er es vielleicht doch machen. Tja, keine Ahnung.
Mein Ritterturnierwissen ist anscheinend doch größer, als wir alle dachten. Weil letztes Mal war ich so, okay, nee, da war ich ja so überzeugt davon, dass er da auch mitmachen muss. Und ihr wart so, nee, das kann gar nicht sein. Und er macht bestimmt mal diese Bodenkampfsachen und so.
Das ist zu gefährlich.
Aber ich meine, Egg muss das ja wissen, ne? Dass er das, also eigentlich muss das ja stimmen, wenn Egg dafür trainiert, weil der weiß ja Bescheid mit den ganzen Abläufen und so.
Tja. Aber generell ist es auch hier wieder die Zusammenarbeit, die Chemie zwischen Duncan und Egg zeigt sich in dieser Folge wirklich besonders. Ich meine, klar, das ist so, wird so langsam und sicher, aber das Herzstück der Serie finde ich wirklich sehr schön. Also zum Beispiel klärt Egg Dank erstmal über die Reihenfolge auf. Also Dank kotzt sich da die Seele aus dem Leib und sagt dann so, und jetzt holst du mir meine Rüstung. Und Egg so, warum? Ja. Du bist gar nicht dran heute. Aber auch generell, wie sie dann zum Beispiel so bei sich das Turnier anschauen und die beiden sich gegenseitig nachäffen, ist einfach unfassbar witzig und charmant und süß. Und ich fand es auch sehr, sehr lustig, wie die beiden dann über das Lied Alice mit den drei Fingern philosophieren. Das ist halt einfach ein Sauflied. Also es ist eventuell schwer zu glauben, aber ich hatte mal eine wilde Phase und da haben wir auch mal so Sauflieder gegrölt. Und wenn ich mir so vorstelle, dass da dann irgendwo daneben in der Kneipe so welche sitzen würden, so, was ist damit wohl gemeint? Ja. So, das fände ich, also die Vorstellung.
Literarische Analyse.
Genau, also weiß ich, die Interaktionen, die sind einfach für mich das Highlight von jeder Folge.
Das hat irgendwie auch für mich wieder so Game of Thrones Energy. Das ist irgendwie so, also nicht unbedingt der Witz dahinter, aber so, dass über sowas debattiert wird, so finde ich. Und da muss ich dran denken, wie an so ein Interview mit Dexter Saul, Ansel heißt der, ne? Ansel, ich weiß gar nicht genau. Der Schauspieler von Egg. Und der wurde in einem Interview mal gefragt, quasi danach, was er so mit an den Lieblingssachen fand an dem Dreh. Und da meinte er so, ja, er durfte halt Schimpfwörter sagen, die er sonst nicht sagen darf. Und dann dachte ich so, okay, wahrscheinlich bezog er sich unter anderem auch auf diese Szene, weil er da definitiv Sachen gesagt hat, die er in seinem Alter vermutlich noch nicht sagen würde oder wo ihm vielleicht auch erstmal erklärt werden, naja, wurde ihm vielleicht auch nicht erklärt dann, was er da eigentlich genau sagt. Aber da habe ich mir vorgestellt, dass er sich in dem Interview wahrscheinlich darauf bezogen hat.
Von den Game of Thrones Vibes, das erinnert mich auch voll an die Folgen mit Arya und dem Hound. Also im Prinzip ist es ja so eine ähnliche, stimmt, so eine ähnliche Chemie, auch von der Körpergröße passt das ja. Ja. Und Arya ist ja auch eine, die manchmal schlauer ist, als gut für sie wäre.
Ja.
Ja.
Stimmt, ja, das ist eine ähnliche Dynamik.
Was allerdings wird so die Interaktion zwischen Egg und Duncan so unterbrochen, und zwar vom Spielmeister, der nimmt Duncan so an die Seite und macht ihm dann eines dieser typischen Angebote, die eigentlich zu gut sind, um sie nicht anzunehmen. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollen sie halt betrügen, weil es dem örtlichen Burgherren nicht besonders gut geht. Der Winter ist halt gerade vorbei und da ist ziemlich viel ausgefallen. So, und zwar soll Duncan gegen den Prinzen kämpfen und er soll aber gewinnen. Und das war ich so, das verstehe ich irgendwie weird.
Ich habe das zweimal geguckt und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mir auch sogar mit Untertiteln geguckt. Also bin ich doof? Also ich meine,
also ich verstehe natürlich schon, wie der Betrug funktionieren soll.
Nee, ich verstehe nicht, warum das funktioniert oder wie das funktioniert, weil ich meine, es ist schon Betrug, aber warum?
Er verliert also absichtlich.
Nein, also sie wetten darauf, dass Duncan gewinnt und weil er der Außenseiter ist, ist der Wettkurs so günstig, dass sie dann, wenn er dann tatsächlich gewinnen sollte, halt besonders viel Geld machen würden.
Aber also das verstehe ich halt, aber ich verstehe nicht, warum dieser Spielmeister davon ausgeht, dass Dunk halt gewinnt und dass Duncan quasi auch so automatisch so offended ist.
Nein, ich glaube, sie haben es natürlich erst mit dem Burgherrn abgesprochen. Also der wird das seinen Prinzen...
Das Angebot kommt vom Burgherrn.
Ach, das kommt vom Burgherrn. Okay, den Teil habe ich nicht verstanden.
Absichtlich.
Genau. Okay, aber ich verstehe es trotzdem nicht, weil der Betrug hätte doch auch funktioniert, wenn er Duncan nicht eingeweiht hätte. Oder nicht?
Ja, weil Duncan verliert ja nicht absichtlich gegen irgendwen. Der will ja gewinnen.
Ja, der will ja gewinnen. Also, hä? Also, und vor allem, stellt jetzt natürlich Duncan auch vor ein gewisses Dilemma, denn das ist ja genau das, was er eben auch in der vorherigen Folge gesagt hat, was so sein Traum ist, dass er einmal der Sieger des Turniers ist. Und das würde eben auch vieles seiner finanziellen Probleme lösen. Aber das widerspricht natürlich seiner Ritterehre, denn ein Ritter darf eben nicht betrügen. Wobei ein Ritter darf auch jetzt frage ich mich halt echt, was würde er da jetzt machen? Weil ein Ritter darf halt auch nicht absichtlich verlieren. Ne? Weil das würde ja auch gegen die Ritterehre gehen.
Ich weiß halt auch nicht. Naja gut, okay, doch, er ist ja so integer eigentlich, dass es für ihn gar nicht geht. Aber normalerweise würde man wahrscheinlich, andere Leute in seiner Position würden sich ja dann auch nicht gegen sowas auflehnen, wenn jemand so ein Angebot macht, der das A gut klingt und B von einer Person kommt, die deutlich mehr Einfluss hat als man selbst.
Naja, ich finde halt grundsätzlich, dass, also nochmal zurück zu der Frage, warum man ihm eigentlich das Angebot macht. Sie wissen halt nicht, wie er kämpft. Das heißt, sie müssten davon, also ich glaube, es muss vorher abgesprochen werden, wie das genau passiert. Also wenn er ja sagen würde, dann würden sie nochmal konkreter planen, wie er dann genau gewinnt, weil sie nicht davon ausgehen können, dass er sich nicht so dusselig anstellt, dass er aus Versehen doch verliert. Und es muss ja auch gut aussehen, es muss ja auch richtig aussehen.
Ist ein bisschen, sonst ist ein bisschen glaubt wie Wrestling man das irgendwie, wie ja, so eine Wrestling-Performance, wo du so eine Choreo hast und so.
Ja, also ich glaube, das ist der Grund, warum man ihn da mit reinholt. Und vor allen Dingen ist es natürlich für ihn finanziell auch interessant, mit reingeholt zu werden.
Also, aber begeistert sieht er nicht aus. Schon als quasi so die erste Andeutung kommt, was da los ist, verzieht er schon so sein Gesicht eigentlich. Und dann, als er ihn später nochmal trifft, ist er auch so düb, ich gehe mal schnell weiter.
Naja, ich finde, es ist natürlich genau die Frage, ne? Also auch wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, ist er wirklich, also er hat ja, glaube ich, schon auch Kompromisse gemacht im Sinne von, ob er wirklich noch vor dem Tod von Sir Alan von ihm zum Ritter geschlagen worden ist. Das wissen wir ja auch nicht hundertprozentig, ob das stimmt. Und das heißt, ich finde es halt interessant, dass er da so eine Grenze zu setzen scheint, ne?
Stimmt, also, eigentlich Doppelmoral. Vielleicht.
Vielleicht doch nicht. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Aber es ist schon, also ich finde es schon interessant, dass er da dann, also so weit würde er dann nicht gehen. Also er ist bereit, quasi bestimmte Sachen zu machen, damit halt irgendwie so sein Leben beschützt ist und damit er selbst irgendwie auch halt wirklich nicht im Graben landet, so, aber nur bis zu so einem bestimmten Punkt.
Ja, wie Fabian meinte, ist es aber ja für ihn, also auch wenn er sich dann vielleicht oder vielleicht auch nicht ein bisschen reingeschummelt hat ins Turnier, ist es ja wirklich einfach er ist ja so ein ehrlicher Typ und es ist sein Traum, halt ehrlich zu gewinnen. Ja. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da die Grenze liegt. Ich würde mich auch nicht freuen, wenn ich ein Turnier gewinne und wüsste, dass ich da eigentlich geschummelt habe oder für mich geschummelt wurde. Und da wäre ich auch nicht so glücklich drüber dann.
Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, und zwar, wir haben ja jetzt schon gesagt, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Sir Alan ihm eben nicht zum Ritter geschlagen hat, weil wir es eben nicht sehen. Und so, wie er es gesagt hat, ja, er hat gesagt, ich möchte, dass ihr Ritter werdet. So ist es ja scheinbar nicht passiert. Zumindest fehlt die Szene. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie sich das vielleicht, also dass sie das jetzt so im Publikum quasi vorbereiten, dass wir alle das glauben, dass es so passiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, ist jetzt aber, also nur Spekulation natürlich, könnte mir vorstellen, dass dann tatsächlich bei einer besonders epischen Szene oder bei einer Szene, sehr einer pathetischen Szene voller Pathos, dass wir da vielleicht so ein Flashback bekommen auf die letzten Worte von Sir Arden, der vielleicht dann sagt so, hey, my lad, ich war nicht immer der beste Lehrer, aber ich weiß, du bist voll der gute Typ. Ich weiß, aus dir wird, könnte man ein richtig guter Ritter werden und deswegen mit meinen letzten Kräften schlage ich dich jetzt doch noch zum Ritter. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das aufheben, wobei, jetzt wo ich es gesagt habe, der Flashback, den wir gesehen haben, da sah es ja schon so aus, als wäre der Sir Arden einfach tot vom Pferd gefallen.
Ja, aber trotzdem kann es ja sein, dass es noch, dass es nicht direkt vor dem Tod war, sondern halt, als er schon wusste, dass er so mehr oder weniger schon im Sterben liegt. Weil ich muss sagen, in der ersten Folge war das, glaube ich, haben wir oder habe ich auf jeden Fall gesagt, so ja, Sir Arden, ob das jetzt so ein entspannter Geselle war, weiß ich jetzt nicht. Der wirkt jetzt nicht so sympathisch, aber durch dieses zweite Flashback hat man zwar gesehen, ja, okay, also das ist halt, der Typ ist jetzt vielleicht nicht so der, weiß ich nicht, ehrenwerteste oder krasseste Ritter im Königreich gewesen, aber der wirkte ja schon doch so, als wenn er sich ehrlich um hier Dank schon bemüht hat irgendwie.
Du meinst die Szene am Baum im Regen, oder?
Ja, genau. Ja. Also da bin ich so, vielleicht war er doch also nicht so schlimm, wie ich in der ersten Folge dachte und vielleicht ist es dann doch nicht so unlogisch, dass er ihn zum Ritter geschlagen hat.
Ich glaube, es ist zwischen den beiden hat sich über die Jahre hinweg eine Dynamik etabliert und ich glaube, es war nicht alles schlimm zwischen den beiden, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, die hatten auf jeden Fall auch irgendwie ein gutes Verhältnis, weil sonst würde dann, glaube ich, auch anders darüber denken. So, aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Flashbacks ist ja auch die Frage, ne? Also man hat seinen Voice-Over drüber, er erzählt jetzt gerade was. Also die Frage ist auch, wird uns visuell quasi wirklich erzählt, was passiert ist, oder ist es seine Perspektive, was passiert ist? Also das wissen wir auch nicht so hundertprozentig. Im Moment gerade macht es den Anschein, als ob sie es so benutzen, dass man im Voice-Over quasi die Geschichte von Dank hört und dass man im Bild quasi sieht, wie es wirklich war. Also dass man da irgendwie so einen Widerspruch auch noch irgendwie so ein bisschen aufbaut. So macht es im Moment gerade den Eindruck. Und dann würde ich denken, dass eigentlich bisher, was wir visuell gesehen haben, eher natürlich irgendwie auch nett zu Dank war, aber dass alleine durch seine Vorstellung von Ehre es nicht wirklich Sinn machen würde, seinen Squire zum Ritter zu schlagen. Ich glaube, es würde Kopf kommen.
Also ich glaube halt auch eigentlich, also für mich ist es immer noch wahrscheinlicher, dass es nicht passiert ist, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass die Serie ganz häufig mit so Game of Thrones Sachen bricht oder mit so Sachen, die wir erwarten, halt bricht und dann wäre es eigentlich möglich, dass sie vielleicht wollen, dass wir denken, ja, Herr Safe hat er ihn nicht zum Ritter geschlagen und dann so, oh, er hat es doch gemacht. Das fand ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen.
Die Frage ist halt, was bedeutet das jetzt weitergehend, ne? Also was bedeutet das irgendwie, also wie er selbst jetzt irgendwie seinen neuen Job so definiert, ne, als Ritter. Also wenn er weiß, dass er, also ich glaube, so oder so würde er es verdrängen. Ich glaube, Dank ist ein Typ, der damit dann abschließt und der dann halt irgendwie verdrängt, ob das jetzt passiert ist oder nicht passiert ist. Es ist jetzt nun mal Fakt, er hat sich für diese Version dieser Geschichte jetzt entschieden, so, dass das passiert ist. Und dann glaube ich schon auch, dass dann natürlich was durchkommt, was halt eben diese Schule, durch die er gegangen ist bei Sir Arden, der ja trotzdem scheinbar ein sehr ehrenwerter Mensch war. Ne? Also wenn man dann so sieht, dass er halt irgendwie auch immer wieder sein Geld geteilt hat und so, dann würde das, glaube ich, für Dank alleine aus moralischen Gründen nicht passen, jetzt halt so eine Wette einzugehen. Oder nicht eine Wette, so einen Betrug einzugehen.
Also ich glaube, die Szene war auf jeden Fall auch Foreshadowing auf was dann später passiert. Beziehungsweise wir haben ja auch in den Folgen davor schon drüber geredet, dass wir uns gefragt haben, so, okay, Dank ist jetzt ja nicht so der schlauste Junge, bleibt das jetzt so? Wie entwickelt er sich weiter? Und mit diesem Thema Tugend finde ich auch, dass er da ja auch in dieser Folge nochmal generell mehr lernt, zu der Szene mit den Targaryens oder mit einem Targaryen spezifisch, wo er später noch zu kommen, als er dann quasi lernt von einem anderen Typen, mit dem er dann einen Cider trinkt, dass die Targaryens oder das Ritter generell gar nicht so die ehrenvollen Leute sind, für die er sie vielleicht gehalten hat. Mhm. Und im Zweifel zwar vielleicht sogar Neger, die Assis sind. Und das ist ja auch, sag mal, so ein so eine Beschäftigung mit seiner Tugend oder mit seinen Werten, die er eben hat und wie sich das weiterentwickelt über die Serie. Aber da werden wir ja später wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden.
Ich glaube, wenn ich jetzt so weit darüber nachdenke, Also ich will daran glauben, dass er zum Ritter geschlagen wurde, noch mit letzten Kräften.
Okay.
Einfach, also aus verschiedenen Gründen, einfach weil ich ihm das natürlich gönne. Aber auch, ich finde, es ist halt, ich glaube, da wäre so ein Disconnect in der Figurenzeichnung drin. Weil er ist ja ein guter Typ. Also von dem, was wir jetzt sehen, hat er so ein Grundgerechtigkeitsempfinden. Er weiß, was richtig, er weiß, was falsch ist. Er versucht auch so ein tugendhafter Ritter zu sein. Aber die Tragik von ihm ist ja, dass er arm ist. Also, dass er gar nicht so richtig der Ritter sein kann, zu dem er eigentlich sich berufen fühlt oder der er versucht zu sein. Und wenn das Ganze jetzt noch auf einer Lüge aufgebaut wäre, das wäre für mich eins zu viel. Weil du hast ja schon dieses Brechen des Ritters hast du ja schon darin, dass er eben so arm ist. Und wenn das jetzt auch noch, ich meine, die Leute, die Game of Thrones geguckt haben, die wissen ja schon, was mit Duncan später noch passiert, weil es gibt eine Szene, tatsächlich, da wird Duncan mal erwähnt, möchte es jetzt trotzdem noch nicht sagen, aber wenn das jetzt alles auf einer Lüge basieren würde, das finde ich zu viel, das finde ich so eins zu viel. Aber das ist ja nur meine Interpretation.
Ja, also ich bin gespannt irgendwie, ja. Aber vielleicht, ich glaube, du kannst recht haben.
Ja, ich meine, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass er wirklich zum Ritter geschlagen wurde oder ob er sich das nur, weiß ich, ausgedacht hat. Dann hast du es jetzt, ja?
Ne, ich wollte noch kurz sagen, weil ich habe ja letztes Mal schon gemeint, dass dieses Theaterstück, das aufgeführt wurde, ja sehr viel Ähnlichkeiten hatte mit Dunks Geschichte und darin wurde ja gesagt, dass er ein falscher Ritter ist. Also, weiß ich nicht, das ist auch nochmal ein Argument dagegen. Aber ich will eigentlich auch lieber das glauben, was du gerade gesagt hast, weil es schon auch Sinn ergibt.
Ja.
Ich find's eigentlich cool, dass man, oder ich persönlich kenne die Geschichte jetzt ja nicht so gut, dass ich das weiß. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass ich es nicht weiß und das spannend bleibt.
Das ist ja auch so ein bisschen, was wir schon bei House of the Dragon hatten, dass es so in den geschichtlichen Aufzeichnungen so Ungereimtheiten gibt, so verschiedene Perspektiven und dass sie das hier vielleicht auch noch dahingehend aufgreifen. Aber ich wollte jetzt weitermachen mit dem Fiesling der Folge, nämlich Prinz Arryn. Jetzt haben wir hier wirklich, würde ich mal sagen, so den ersten Bösewicht der Serie, der hier eingeführt wird. Und wie wird er eingeführt? Und zwar, also wir hatten ihn ja schon in der zweiten Folge, wo er dann den Duncan angeguckt hat, so, oh, es ist echt traurig, was aus dem Ritterstand geworden ist. So, ziemlich gemein und weiß auch gar nicht, ob Duncan das so schnell geschaltet hat und so schnell verstanden hat. Und jetzt sehen wir eben den Prinz Arryn beim Turnier. Und was macht er? Er zielt mit der Lanze zu niedrig und spießt das Pferd des Gegenüber auf. Und der bricht sich wahrscheinlich daraufhin auch das Bein. Also höchst unsportlich und höchst unritterlich. Und die Menge sieht das genauso und schmeißt ihm erstmal ein Stück Dreck an den Kopf.
Ja.
Also so wird mal ein Bösewicht eingeführt. Fand ich sehr gut. Ja.
Ja, das arme Pferd. Es ist irgendwie, ich bin die ganze Zeit traurig mit Sachen, die den Pferden passieren. Erst das Pferd von Duncan, das er verkaufen musste und dann das Pferd jetzt ist gestorben. Und es ist auch so qualvoll gestorben. Zum Glück kam noch zum Glück kam der eine Typ noch und hat dem quasi dem Pferd dann so die Gnade gegeben, indem er es dann ganz
den wortwörtlichen hat. Gnadenstoß, ja.
Ja. Ja, es war eine Einführung auf jeden Fall. Oder die ordentliche Einführung. Wir haben ihn ja schon mal gesehen.
Genau. Und du hast es ja eben schon angesprochen, die Szene mit Raymond Fossoway im Zelt, wo sie den Cider trinken und wo Raymond dann auch mal, also wirklich, auf Neudeutsch würde man sagen, er rantet. Also er sagt er sagt mal, was er wirklich von den Targaryens hält. Und das fand ich auch also echt interessant, weil so genau haben wir das ja nie so wirklich gehört. Also klar, wir haben zum Beispiel in Game of Thrones die Szene im Flohloch oder nicht in, ich glaube, es war nicht in Flohloch, aber auf jeden Fall außerhalb der inneren Burgmauern, wo sie dann halt mal vom Pöbel bedrängt werden. Da haben wir ja schon so gesehen, dass so das Volk nicht unbedingt immer so auf einer Linie ist mit dem, was so die Adligen wollen. Aber so richtig haben wir vor allem auch so die Meinung, was jetzt so das Volk von den Targaryens hält, was so explizit haben wir es auf jeden Fall noch nicht gehört. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch so eine Referenz auf House of the Dragon ist. Weil klar, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her. Aber das hat halt genau das so, was er gesagt hat, der Raymond. Nämlich, dass die Targaryen das einfache Volk so in ihre Kriege mit hineinziehen und dabei halt das ganze Land verbrennen, nur für ihre kleinen Streitigkeiten.
Ich glaube schon, dass, also ich finde schon, dass man das immer wieder irgendwie durch so den Subtext oder auch den Unterton immer wieder gehört hat. Also dass die, also in Game of Thrones ist es halt eher irgendwie, wird es halt eher auch darüber erzählt, dass natürlich immer gesagt wird, okay, wir wissen bei den Targaryens auch nie genau, also die alte Legende, ne, irgendwie ist ein Münzwurf irgendwie, ob du jetzt irgendwie jemanden bekommst, der total nett ist oder jemanden, der komplett verrückt ist. Das auf der einen Seite, aber das, ich finde, das erzählt auch schon sehr, sehr viel, wie so grundsätzlich nicht nur das Volk, sondern auch irgendwie die anderen Adelshäuser in Westeros die Targaryens sehen. Und ich finde, es nimmt auf jeden Fall das auf, was wir während House of the Dragon erzählt bekommen. Also, dass du da im Grunde genommen schon etabliert hast, dass die Targaryens halt nicht immer das Beste im Sinne haben für das Volk, sondern sie es instrumentalisieren, dass sie als Invasoren auch angesehen werden, weil man darf auch nicht vergessen, dass während des Kreuzzugs von Aegon und seinen zwei Schwestern, dass ja auch unglaublich viele Leute ihr Leben verloren haben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt das komplette Volk immer komplett auf der Seite von den Targaryen steht. Und ich glaube, das zieht sich schon durch alle verschiedenen Westeros-Serien so durch, dass gerade dieses Adelshaus besonders viel Misstrauen entgegengebracht bekommt.
Ich glaube auch, dass die das jetzt in dem Stand dieser Serie auch wissen, dass die gerade nicht mehr so auf der Höhe sind, wie vielleicht dann zu Zeiten bei House of the Dragon, wo sie eben noch die ganzen Drachen hatten. Ich habe das Gefühl, dass sie bei diesem Turnier sind, ist ein bisschen so eine PR-Aktion, weil der eine Bruder meinte ja auch von wegen, oh, jetzt sind wir hier in diesem Drecksloch in Anführungszeichen und war irgendwie gar nicht so begeistert, dass sie jetzt da sind. Ich habe das Gefühl, die wollen so ein bisschen Präsenz zeigen und die Leute daran erinnern, so wer ihre Herren sind und dass sie ja doch noch krass sind und so. Was natürlich nicht dazu passt, dass jetzt hier Monsieur Arion stellt sich natürlich jetzt nicht so gut mit der Aktion, mit dem Volk, sondern bestätigt eigentlich eher, was die eh schon über ihn denken. Aber das macht ja auch Sinn.
Es macht deshalb natürlich, nee, ich finde es nicht, dass er jetzt in dem Sinne ein Rebell ist, sondern überleg dir, was auf der Bühne da passiert. Weil das ist ja auch nochmal ein Indikator dafür, dass halt ein Ritter den Drachen umbringt. Das wird auf der Bühne erzählt. Und deshalb, also von Tencel.
Ah, da ist so, ja.
Genau. Und das ist halt natürlich, das ist ein absoluter Frevel, dass quasi das herrschende Haus, dessen Wappen halt der Drache ist, so, das kannst du ja genauso dann auch irgendwie weiter so verstehen oder interpretieren. Und deshalb rastet Arion ja auch so aus und sagt, okay, du musst irgendwie dafür büßen, dass du so eine Geschichte auf der Bühne erzählst.
Vor allem waren selbst die Leute drumherum, die zugeguckt haben, nachdem die Show zu Ende war, war ja erstmal so Zirpen in diesem Zelt. Also hat ja erstmal niemand was gesagt. Die waren, glaube ich, auch so ein bisschen so, oh, ist das noch von der Pressefreiheit gedeckt? Ich glaube nicht. Also ja, das ergibt auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall Sinn, dass das dann passiert
ist. Ich habe das so interpretiert, dass die alle schon mitbekommen haben, dass da jemand von den Targaryens in der ersten Reihe steht. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so opportun, dann laut zu applaudieren.
Ja, genau. Ja, weil eben man sowas nicht sagen kann. Vor allem nicht, wenn Targaryens bei diesem Turnier anwesend sind.
Genau. Und dann mit dem Ende, da kommt dann jetzt eigentlich alles so zu Pass, worüber wir jetzt auch diskutiert haben, darüber, wie sieht Dank so seine Rolle als Ritter, ist er so der Tugendhafte, ist er nicht der Tugendhafte. Und jetzt müssen wir auch den Twist verraten, also seid gewarnt, falls ihr das Ende noch nicht geguckt habt, aus irgendwelchen Gründen, darüber reden wir jetzt. Und zwar geht eben Dank dazwischen, also zwar bricht Arryn der Tansel noch die Finger, also keine Ahnung, wie die noch das Schild fertig malen wird, mit der Hand auf jeden Fall nicht. Geht dazwischen, geht nicht nur dazwischen, sondern schlägt den Prinzen auch nochmal ins Gesicht. Ich glaube, das ist, selbst wenn er ein normaler Ritter wäre, was er ja nicht ist, ist das auf jeden Fall schon ein krasser Tabubruch. Und deswegen bekommt er dann soll er als Strafe dann auch alle seine Zähne verlieren. Und was mir auch aufgefallen ist, er protestiert nicht, also er bittet nicht um Gnade oder er sagt nicht, das ist aber, mach das nicht oder so, sondern er scheint das zu akzeptieren, was ja auch wieder so ein bisschen so für dieses Ritterhafte steht, für dieses Ideal, also dass du dann auch für deine Taten, für deine Konsequenzen einstehen musst. Aber natürlich nicht, denn Egg kommt dazwischen und enthüllt eben seine Identität, das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit vermutet haben. Er ist ein Targaryen und nicht irgendein Targaryen, er ist Prinz Aegon Targaryen, also der Sohn, der verlorene Sohn von Prinz Maekar.
Ja, ich meine, Dank wehrt sich halt schon ein bisschen körperlich, aber er sagt ja nicht, wie du ja schon meintest, er denkt ja nicht, dass er unschuldig ist. Aber das ist natürlich der Reveal, sehr große.
Ich finde es halt so interessant, weil es halt auch natürlich irgendwie total eine Charakterzeichnung ist, weil wir vorher haben wir ihn etabliert als jemanden, der extrem vorsichtig ist, dass er niemanden auf die Füße tritt und schon gar nicht einer von den Hochgeborenen. Und in dem Moment bricht er komplett mit allem. So, also der ist komplett impulsgesteuert. Ich muss jetzt hier einschreiten, weil da wird jetzt gerade jemand bedroht, jemand angegriffen, den ich halt mag. Mhm. Und dementsprechend muss ich jetzt dazwischen gehen. Und dann, glaube ich, im zweiten Schritt checkt er, ja, das war jetzt nicht, das ist, entspricht jetzt nicht dem Stand oder dem Gesetz irgendwo auch in diesen Sphären. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er dann auch so ein bisschen so ist, ja, okay.
Ja, und außerdem merkt man da ja auch, dass was für eine krasse Verbindung Dank und Aegon aufgebaut haben in quasi der kurzen Zeit, die sie zusammen sind, wenn Aegon quasi sofort seine Tarnung für Dank aufgibt, um ihn zu retten. Also dann haben die ja schon, sind die sehr verbunden schon.
Ich finde auch, das sieht man so ein bisschen in der Szene vorher, wenn dann Aegon irgendwie so auf dieses Drumherum, die Szenerie so schaut und sagt irgendwie, also ich könnte mir das Leben hier schon so vorstellen. Und Dank natürlich noch überhaupt nicht checkt, warum er das jetzt so formuliert.
Ja, genau.
Aber also sagt sehr, sehr viel über Aegon natürlich aus, dass er sich das tatsächlich vorstellen kann. Und
ja, und jetzt haben wir das Drama und die Verflechtung mit den Targaryens und Dank, die wir schon in der Folge davor uns gedacht haben oder überlegt haben, wie es dann dazu kommt, dass es jetzt die Verbindung, die sich dann wahrscheinlich über den Rest der Serie trägt.
Ich bin sehr gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Auf jeden Fall.
Also Dank ist ja trotzdem noch, auch wenn Aegon ihn jetzt gerettet hat, kriegt er ja trotzdem Konsequenzen in irgendeiner Form.
Also irgendwelche Konsequenzen wird es geben und selbst wenn nicht, wird sich Arryn auf jeden Fall irgendwie rächen wollen. Denn der ist da ja ein bisschen, nicht bloßgestellt worden, aber naja, das kann man schon sagen, schon bloßgestellt worden vor der Menge. Und das kann natürlich ein Prinz Targaryen nicht auf sich sitzen lassen. Insofern bin ich sehr gespannt, was da in der nächsten Folge passiert. Das ist ja eigentlich ausgerechnet die Folge, in der dann Duncan auch dran ist mit dem Turnierkampf. Das ist natürlich sehr ungünstig, dass das jetzt zusammenfällt.
Der heilige Plan ist ein bisschen gecrashed worden durch die Aktion von dem Spielmeister.
Aber wir haben noch eine Sache, über die wir reden müssen, nämlich die Prophezeiung bzw. die düstere Vorhersage der Wahrsagerin. Das ist aber nicht nur ein Spoiler jetzt innerhalb der Folge, sondern auch über die Folge hinaus, weil es geht dann ja um das Schicksal von Duncan und von Aegon. Und wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann müsst ihr ein bisschen springen, so 30 Sekunden oder so, denn wir werden hier auf jeden Fall auf diese Vorhersage eingehen. Also die Wahrsagerin sagt ja so sinngemäß zu, also erst sagt sie zu Duncan, ja, ihr werdet reicher als die Lannister. Und er so, ja, alles klar, ganz bestimmt. Und dann sagt sie eben zu Aegon, ihr werdet König und ihr werdet im Feuer sterben und die Maden werden sich an eurer Leiche ergötzen und alle, die euch kennen, werden über euren Tod jubeln. Und Duncan fängt erstmal gleich an zu lachen, so, ja, das ist sehr witzig, aber irgendwie mit Aegon macht das was, weil er weiß natürlich, dass er als Prinz durchaus König werden könnte. Und das ist, denke ich mal, nichts, was man sich so für seine Königskarriere vorstellt.
Ich habe mich auch jetzt gefragt, mit dieser Prophezeiung oder wenn man jetzt weiß, was passiert mit halt Aegon und Dank, finde ich, dass dieser Feuer im Feuer verbrennen und meinetwegen auch Madenteil Sinn ergibt, aber für mich ergibt der alle hassen ihn Teil irgendwie noch keinen Sinn. Ich weiß nicht.
Ja, das fand ich auch interessant, dass sie das so formuliert, weil es ist ein Foreshadowing auf was ja auch immer wieder in Game of Thrones erwähnt wird, was aber auch gar nicht mehr so weit von Game of Thrones dann entfernt liegt zeitlich, weil die Vorhersage bezieht sich auf was 50 Jahre in der Zukunft liegt. Und da geht es um die Tragödie in Summerhall. Also Summerhall ist ja die Sommerresidenz von den Targaryens, die jetzt während Daeron gebaut worden ist. Also Daeron ist der König, der jetzt im Moment gerade, wo The Night of the Seven Kingdoms spielt, König ist. Also der Opa von Dank, von Dank, nicht von Dank, von Egg.
What? Das wäre ein Twist, ja. Das
wäre ein Twist. Das ist der große Twist der Serie.
Und genau. Und der Vater von Egg, also Prinz Meka, der hat ja seinen Sitz dort. Und später geht es tatsächlich darum, also das eigentlich, also auch nochmal, ne, also Egg kann ja nicht davon ausgehen, dass er König wird, weil er ist der Jüngste und da sind ja noch einige vor ihm, ne? Also ich glaube, der wievielte
ist mein Stammbaum?
Ich glaube, in der Reihenfolge ist er. Also erstmal ist er der Sohn von Meka, das heißt, Baelor ist ja im Moment gerade der Thronprinz, so. Das heißt, es ist schon mal die andere Seite. Also er kann nicht davon ausgehen, dass er König wird. Und das ist schon, also ich glaube, das ist schon schockierend, finde ich, für ihn in dem Moment.
Ja, weil es eben bedeutet, dass alle anderen vor ihm sterben müssen. Sterben.
Und seine Onkel und seine Brüder.
Genau.
Sind die aber alle, sind die Brüder alle älter als, nee, sind sie nicht. Sie sind nicht alle älter, aber Aemon ist ja an der Wall. Ich gucke gerade den Stammbaum an.
Aber ja, Aemon ist auch älter als er, oder? Ist aber auch nicht so wichtig. Nee, aber bei dem wurde ja entschieden, dass er ein Maester wird. Also dementsprechend, der ist ja sowieso raus schon. Aber die anderen, also es gibt ja mindestens also zwei Brüder, die älter sind.
Dion und Aerion.
Genau, also unser
Mr. Willen. Bad Guy.
Genau.
Ja. Und ja, stimmt, ist schon verstörend, wenn man das so hört, dass anscheinend alle weggemäht werden vor ihm.
Und das ist ja auch nochmal sowas, ich glaube, das sitzt auch deshalb so tief, weil wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie das Volk die Targaryens sieht und wie wir jetzt später auch mit unserem Wissen aus Game of Thrones natürlich wissen, dass diese Riesenfamilie, die ja wahnsinnig viele, es gibt ja so viele Targaryens, dass die alle verschwinden und im Erdboden gleichgemacht werden und getötet werden, nur irgendwie ein paar, also 100 Jahre später. Das macht ja natürlich was mit ihm, ne? Und das sind ja so die ersten Vorboten, dass halt dieses Haus sich auf dem Niedergang befindet, dass er tatsächlich der unwahrscheinliche König wird. Und dann natürlich irgendwie, genau, also die Tragödie in Summerhall, ist ja tatsächlich eigentlich ein Fest für die Geburt von Rhaegar, der ja dann später in Game of Thrones auch nochmal wieder eine Rolle spielt. Das ist ja dann der Vater von Jon. Spoiler für Game of Thrones jetzt auch hier. Also wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat und hier noch dran ist, schade.
Sehr unwahrscheinlich eigentlich.
Genau, aber und laut Sir Barristan hat irgendwann mal auch gemeint, dass da wahrscheinlich Magie involviert war und man weiß nicht genau, wie dieses Feuer in Summerhall ausgebrochen ist, aber wahnsinnig viele von den Targaryens sind da auch nochmal gestorben in diesem Feuer und man vermutet aber, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Aegon Egg versucht hat, durch Magie die Drachen wieder zum Leben zu erwecken. Also dass das damit was zu tun hat, dass er im Alter damit obsessed war, die Drachen wieder zurückzuholen.
Aber dann war da auch, ne, bei dem Feuer, weil ich habe mich noch gedacht, genau. So ist ein bisschen so ein Hagrid-Move eigentlich zu denken, dass man jetzt einfach so einen Drachen ausbrüten kann.
Ja, schon. Aber genau, also wir wissen es nicht genau und wir wissen auch nicht, ob das in der Serie irgendwann noch, also ob das in der Serie darauf hinausläuft. Aber es ist auf jeden Fall schon, es ist das Ende von Ex-Herrschaft.
Ich fände es sehr spannend, wenn tatsächlich die Tragödie von Summerhall irgendwie thematisiert oder wenn wir die sehen würden. Auf der anderen Seite umgibt das halt so viele Geheimnisse und Mysterien, da wäre es eigentlich schon wieder fast schade, wenn dann das Mysterium gelüftet werden würde. Keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Prophezeiung und auch die ja so nochmal diese bis jetzt so sehr leichtherzige, sehr lustige Serie nochmal so einen düsteren Twist gibt. Und ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird.
Ich habe halt auch nochmal ein bisschen nachgelesen, was mit Egg quasi dann passiert, wenn er König ist. Und da stand halt, dass er halt eigentlich voll der entspannte König war oder halt so sehr, sehr wohltätig und auch so richtig viel so Essen so bedürftigen Leuten gespendet hat und so. Und dass einige Leute schon fast gesagt haben, so, ja, ist ja fast schon zu viel. Meint ihr, dass das dann der Grund ist, dass Leute froh waren, ihn loszuwerden, weil er zu viel Sachen an die Armen gespendet hat? Weil ansonsten habe ich jetzt gerade, vielleicht habe ich irgendwas überlesen, aber sein Lebenslauf in dem Sinne wirkte auf mich jetzt nicht so, dass eine Wahrsagerin sagen müsste, alle freuen sich voll, wenn du tot bist. Oder meint ihr, das ist nur so eine dramaturgische Sache gewesen, von der, dass sie so ein bisschen mehr Drama in ihre Aussage bringen wollte?
Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass er zu verantworten hat, dass Summerhall abgebrannt
dass
ist.
Die, und dass, dass, so dass das wirklich stimmt quasi. Sind. Okay. Ja. Na gut. Dann ergibt das mehr Sinn für mich, wenn das wirklich so dann sich zugetragen hat vielleicht. Ja. Fair. Auf ja, mal schauen.
Ja, mal sehen, was wird. Ne? Muss man so warten. Aber auf jeden Fall werden wir diese Tragödie in dieser Serie nicht zu sehen bekommen, denn jetzt wartet ja erstmal so eine kleinere Tragödie auf unsere Helden. Nämlich Duncan muss sich jetzt erstmal mit den Konsequenzen auseinandersetzen seines Tuns. Schauen wir mal. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge, die wir natürlich auch hier besprechen werden. Also das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr den Twist in der dritten Folge kommen sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.